ARD.
Der Plan zum Ende des Krieges in der Ukraine. Welchen Einfluss haben Deutschland und die EU? Kein Plan zum Angriff auf Europa. Äußerungen von Russlands Präsident Putin. Neue Tieffluggebiete der Bundeswehr. Und tödliche Schüsse auf zwei Palästinenser. Hinrichtungsvorwürfe gegen die israelische Armee im Westjordanland. Das sind die Themen in der neuen Ausgabe von Krieg und Terror am 28. November um 7 Uhr mit Klaas Christoffersen. Hallo. Es waren europäische Staaten, die dazu beigetragen haben, den US-Plan für ein Ende des Krieges in der Ukraine abzuändern. Details zu dem Papier sind nicht bekannt, aber europäische Spitzenpolitiker haben betont, dass sie Punkte zu EU und NATO aus dem ursprünglichen Entwurf herausverhandelt hätten. Und doch zeigt US-Präsident Trump immer wieder die Neigung, das Thema Ukraine mit seinem russischen Amtskollegen zu besprechen, ohne das angegriffene Land daran zu beteiligen. Welchen Einfluss hat die deutsche Bundesregierung da eigentlich und wie blickt das politische Berlin auf die Verhandlungen der letzten Woche? Christina Nagel berichtet aus Berlin.
Die Erleichterung darüber, dass der 28-Punkte-Plan in seiner Ursprungsvariante samt Deadline vom Tisch ist, ist in Berlin immer noch mit Händen zu greifen. Das sei ein sehr großer Erfolg des Bundeskanzlers, sagt der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Adis Achmetowitsch.
Der sehr schnell, sehr zügig in Fassung und Klarheit der europäischen Interessen zusammengetragen hat, die am Ende in Genf und in vielen anderen Gesprächsformaten auch durchgesetzt hat.
Dass Friedrich Merz gemeinsam mit dem britischen Premier Starmer und dem französischen Präsidenten Macron zu einer Art Sprecher der Europäer geworden ist, dürfte verschiedene Gründe haben. Zum einen ergreift er schnell die Initiative und nutzt etablierte Formate, um zu Absprachen zu kommen. Zum anderen hat er gute Kontakte, auch zum US-Präsidenten. Dass der Kanzler Trump nach Bekanntwerden des Plans ans Telefon bekommen hat und der Außenminister, den US-Sondergesandten Witkoff, gilt als extrem wichtig. Für Johann Wadephul ist klar:
Wir werden gehört, wir sind dabei, wir spielen dort eine Rolle.
Als Troubleshooter, als diejenigen, die im letzten Moment Deals zulasten der Ukraine und Europa verhindern, hat sich die deutsche Seite durchaus bewährt. Die Frage allerdings ist, wie nachhaltig das Ganze ist. Es ist offen, inwieweit das, was in Genf verhandelt wurde, sich widerspiegelt in weiteren Verhandlungen, die die USA direkt mit Russland führen. Wäre es also an der Zeit, dass die Europäer selbst versuchen, mit einem eigenen Plan in Verhandlungen einzusteigen, das Gespräch mit Russland über eigene Kanäle zu suchen, als Anwalt der Ukraine? Zum jetzigen Zeitpunkt wäre das aus Sicht von Außenminister Wadephul zu früh.
Wenn Russland bereit ist, mit der Ukraine auf Augenhöhe Verhandlungen zu führen, dann werden wir sicherlich auch jederzeit bereit sein, Gespräche zu führen. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass Herr Putin endlich an den Verhandlungstisch kommt und da hat ihn noch niemand erblickt.
Um ihn an den Tisch zu zwingen, setzt der Kanzler weiter auf das Prinzip Druck machen. Mit Sanktionen, aber auch mit Hilfe der sogenannten Frozen Assets, der in Belgien eingefrorenen Gelder, die der russische Staat dort angelegt hat. Einige europäische Staaten, darunter Deutschland, würden das Geld gern nutzen, um damit einen Kredit für die Ukraine abzusichern. Ein Schritt, der rechtlich und politisch umstritten ist, weshalb sich die Entscheidung hinzieht. Das gilt auch für die Entscheidungen darüber, wie Sicherheitsgarantien für die Ukraine aussehen könnten.
Dafür ist es zum jetzigen Zeitpunkt zu früh,
betont der Kanzler. Ohne konkrete europäische Friedensinitiative aber bleibt es bei der altbekannten Linie. Deutschland unterstützt die Ukraine weiter mit Geld und überlässt das Verhandeln den Amerikanern, in der Hoffnung, dass ukrainische und europäische Interessen am Ende nicht unter den Tisch fallen.
Wichtig bei all dem ist ja, das sind alles Vorstellungen westlicher Staaten und auch der Ukraine. Damit der Krieg aber wirklich aufhört, kommt es auf den Aggressor an, Russland. Und dass der Kreml zum Beispiel die volle Souveränität der Ukraine akzeptieren würde, nun, danach sieht es weiterhin nicht aus. Das hat Präsident Putin jetzt bei einem Besuch in Kirgisistan wieder deutlich gemacht. Als Voraussetzung dafür, dass die Waffen schweigen, hat er den Rückzug ukrainischer Truppen aus ihrem eigenen Land genannt, und zwar aus den von Russland beanspruchten Gebieten in der Ost- und Südukraine. Den jetzt überarbeiteten Plan hat er aber als Grundlage für zukünftige Vereinbarungen bezeichnet. Außerdem hat sich Putin dazu geäußert, ob russische Angriffe auf westliches Territorium drohen. Vor einem solchen Szenario warnen immer wieder Politiker, zum Beispiel aus den baltischen Staaten, ebenso wie hier in Deutschland, aber auch Sicherheitsexperten warnen davor. Konkrete Pläne und Vorbereitungen sind nicht bekannt. Und Putin hat jetzt gesagt, er halte diese Spekulationen für eine so wörtlich Lüge und wäre auch bereit, den Verzicht auf militärische Gewalt gegen europäisches Territorium schriftlich in einem Abkommen festzuhalten. Wie belastbar solche Aussagen sind, sei dahingestellt. Auch vor der Invasion in der gesamten Ukraine 2022 hatte Putin Kriegsvorbereitungen öffentlich dementiert. Durchaus etwas mit dem hochgerüsteten Russland zu tun hat auch das nächste Thema. Vielleicht, wenn Sie alt genug sind, kennen Sie das noch? Das Dröhnen von Kampfflugzeugen, die ziemlich nah an der Erde Manöver fliegen. In den 1980er Jahren, im Kalten Krieg, war das in Deutschland vielerorts Alltag. Und bald könnten diese Geräusche wieder öfter vernehmbar sein. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
Die Bundeswehr hat 7 sogenannte Low-Flying Areas reaktiviert, in denen deutsche Kampfjets nun Tiefflüge trainieren dürfen. Ein Gebiet in Niedersachsen, westlich von Bremen, eines zwischen Bremen und Hamburg, eines im Münsterland, eines im Sieger- und Sauerland, sowie in Franken und Bayerisch-Schwaben und an der Ostsee. Maschinen vom Typ Tornado und Eurofighter können in den Tieffluggebieten auf eine Höhe von etwa 80 Metern sinken, allerdings nur für maximal 2 Minuten. Die Bundeswehr betont, dass sie sich dafür einsetzt, den Fluglärm so gering wie möglich zu halten. Trotzdem werden die Maschinen auf niedriger Höhe zu hören sein. Hintergrund ist die veränderte Sicherheitslage. Die Luftwaffe will ihre Piloten besser ausbilden mit Blick auf die Landes- und Bündnisverteidigung. Fliegt ein Kampfjet besonders tief, kann er beispielsweise nicht mehr so gut von feindlichen Radaren erfasst werden. Zu Zeiten des Kalten Krieges waren Tiefflüge der Luftwaffe und ihrer Verbündeten Normalität in vielen Regionen Deutschlands. Seit den 90er Jahren fliegt das Militär kaum noch Tiefflüge über Deutschland.
Und nun noch zum Nahen Osten. Die israelische Armee hat Militäroperationen im besetzten Westjordanland begonnen. Unter anderem belagern Einheiten die Stadt Tubas und umliegende Gemeinden. Der Gouverneur des Gebiets hat der ARD gesagt, es würden Straßen ebenso systematisch zerstört wie Wasser- und Stromleitungen. Und dann gibt es aus einem anderen Ort im Westjordanland Exekutionsvorwürfe gegen israelische Soldaten. Einzelheiten von Bettina Meyer aus dem ARD-Studio Tel Aviv.
Es sind verstörende Bilder. Zwei Palästinenser kommen mit erhobenen Händen aus einem von der israelischen Armee umstellten Gebäude in der palästinensischen Stadt Jenin. Ein Soldat tritt die Männer, signalisiert ihnen, dass sie wieder hineingehen sollen. Dann erschießen die Soldaten die Männer am Boden aus nächster Nähe. Kameraleute der arabischen Fernsehsender Al-Had TV und Palestine TV haben die Szene im Westjordanland gefilmt. Reporter Ahmed Nasal von Palestine TV schildert dem ARD-Studio Tel Aviv seine Beobachtungen. Er habe zuvor kein Feuergefecht zwischen der Armee und den zwei jungen Männern gesehen. Die zwei Männer seien mit erhobenen Händen aus dem Gebäude gekommen, sagt Nasal. Dann seien sie wieder hineingeschubst und erschossen worden. Er glaube nicht, dass die beiden eine Bedrohung waren. Die israelische Armee teilte mit, dass die Männer zu einem Terrornetzwerk in Jenin gehörten. Erst nachdem schweres Gerät zum Einsatz kam, seien die Verdächtigen herausgekommen. Dann ist auf sie geschossen worden, heißt es weiter, und dass der Vorfall untersucht werde.
Und das war Krieg und Terror. Ich bin Klaas Christoffersen. Vielen Dank fürs Zuhören.